gibt es so einen spannenden Punkt, weil ganz viele mich immer fragen, okay, wie merke ich den Product Market Fit, Steffi, ja? Aber ich gebe da gerne mein Beispiel, wo ich selber für mich gemerkt habe, ja? Das war tatsächlich nämlich erst im Jänner, weil auch ich habe mein Produkt über die letzten 2 Jahre jetzt, also das ist jetzt quasi mein neues Unternehmen, habe ich die letzten 2 Jahre entwickelt, hatte doch Kunden, aber habe irgendwie selber gespürt, irgendwie ist er noch nicht geknackt, ja? Obwohl ich schon genug auch gewonnen habe, aber es war so zitzelweiß und da war noch nicht so ein Sog. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber man fühlt das, wenn es da ist. Und ich habe das auch im Jänner dann gefühlt. Ich habe dann ein neues Produkt auf den Markt gebracht und habe das tatsächlich erstmal in einem Webinar vorgestellt. Und nach dem Webinar waren alle Spots weg, bevor ich überhaupt offiziell launchen konnte.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Stefanie Skura hat Konzerne von innen gesehen. Microsoft, Red Bull, Henkel. 12 Jahre Karriere, die auf dem Papier perfekt aussieht. Und dann der Punkt, wo sie sagt, das fühle ich nicht. Was danach kommt, ist keine Erfolgsgeschichte im klassischen Sinn. Es ist eine ehrliche. Sie baut ein Trainingsgeschäft auf, macht Umsatz und stellt fest, dass Umsatz allein noch kein Fundament ist. Sie hört auf, fängt neu an, geht nach Bali und löscht ihr LinkedIn-Profil mit tausenden Followern. Und erklärt mir heute, warum die meisten Solopreneure kein Sales-Problem haben, sondern ein Produktproblem. Wer Stefanie zum ersten Mal begegnet, könnte sie schnell in eine Schublade stecken. Digital Nomad, Lifestyle Business, Bali Coaching. Das wäre bequem und falsch. Herzlich willkommen im Ehrlich gesagt Podcast, Stefanie Skura. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Stefanie, servus, grüß dich.
Servus.
Ehrlich gesagt freut mich, dass
ich heute auf jeden Fall bei dir bin.
Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Boah, heute Gott sei Dank noch nichts. Aber ansonsten, das Einzige, was mich ärgern kann, ist wahrscheinlich, wenn mich irgendwas auf LinkedIn triggert.
Ehrlich gesagt, muss dringend mal gesagt werden.
Boah. Pfüh. Wo fange ich an? Ehrlich gesagt, muss dringend mal gesagt werden, dass wir alle weitaus freier sein könnten. So.
Schöner Einstieg. Jetzt, wenn ihr ein bisschen ketzerisch wärt, ist natürlich so, naja, wenn man, ich beobachte doch jetzt schon längere Zeit und finde das cool, was du machst, aber wenn ich jetzt nur so die harten Fakten nehmen würde, die man halt so sieht, von dir ausgewandert nach Bali, mit weniger Zeit irgendwie was verdienen, dann könnte ich, wenn ich wollte, dich ja schon in eine Lade stecken. Wie gehst du um damit? Weil ich könnte mir vorstellen, das hörst nicht das allererste Mal jetzt gerade.
Ja, man könnte mich in viele Laden wahrscheinlich reinstecken. Wenn man mich nur wirklich an der obersten Oberfläche auch gerne so bewerten möchte und nicht hinter die Fassade schaut oder sich meine ganze Geschichte vielleicht auch mal anschaut, wie ich überhaupt hierher gekommen bin und wie lange ich eigentlich in Wien gelebt habe, ja, und ein Stubenhocker war vor dem Herrn, was auch nicht so gesund ist. wahrscheinlich. Deswegen, ja, bin ich voll bei dir. Man könnte mich da absolut reinhauen. Und ja, Bali ist ja auch nicht so nur positiv besetzt, leider Gottes. Ja, gibt es auch viele Vorurteile mit, ja, die Coaches, die hier die Beine hochlegen und Love and Business machen und so. Ja, ich habe es mir leider nicht ausgesucht, ja, in dem Sinn, dass die da alle sind. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dass die Insel halt voll Schaden genommen hat. Tatsächlich war ich zum ersten Mal hier vor 20 Jahren, wo noch niemand von denen da war. Ja, da hat es auch keine Influencer gegeben und noch gar keine digitale Nomadenszene dahingestellt. Und ja, habe mich schon sehr früh eigentlich in diese Insel mal verschossen und fand selber ganz witzig, dass ich irgendwie hierher zurückgekommen bin. Ja, also auch eine long story. Ja, aber bin ich bei dir.
Jetzt
kann man gerne...
Entschuldigung.
Na, alles gut. Also ich bin halt generell nicht so der Schubladentyp. Ja. Also ich habe mich auch davon getrennt, Menschen jetzt mal nur von so drei Gegebenheiten irgendwie zu beurteilen. Aber es ist schon auch, wenn wir schon beim ehrlich raushauen sind, es war schon für mich auch eine große Hemmschwelle auf LinkedIn, weil ich bin ja sehr viel auf LinkedIn und ich gebe auch sehr viel Preis. Aber tatsächlich das zu veröffentlichen war eine meiner größten Hürden, wegen diesen ganzen Vorurteilen. Ist total spannend, ja, weil man hat dann doch so Respekt davor, so, ja, okay, und wie sehen mich dann die Leute und okay, ist notwendig, dass ich es veröffentliche, dann habe ich es halt wirklich lange auch geheim gehalten in dem Sinn, ja, und habe das gar nicht jetzt irgendwie rausposaunt und eigentlich voll schade, weil das Spannende ist, dass die Kunden, die mit mir arbeiten, mich genau dafür am meisten abfeiern. Was eigentlich, also, das ist eigentlich total spannend, ne? Also die nicht oberflächlich sind, die eigentlich mit mir sehr eng sind, die sagen auch, Steffi, ich bin genau deswegen bei dir. Du inspirierst mich jeden Tag eigentlich anders zu denken, anders zu handeln, ja, und meinen Horizont zu erweitern und ebenso wie du einfach auch mal zu sagen, ich bin mutig, ich verkaufe alles und ich gehe einfach mal meinen Weg, anstatt mich sozial anzupassen und das zu machen, was eigentlich andere von mir erwarten. Und für meine Kunden bin ich halt eine mega Inspiration und die mich dann auch total bestätigt darin, dass ich eigentlich wahrscheinlich mehr darüber reden sollte.
Jetzt mag ich ein bisschen weiter vorn ansetzen, weil es mir ja auch in dem Format so ein bisschen darum geht. Es hat so den Untertitel Business Backstage und ja, da auch Botschaften bei dir, die bei mir schon auch offene Türen einrennen. Aber jetzt kommst ja du aus Konzern. Ich muss jetzt nachschauen. Ui, habe ich irgendwie gelesen. Ja. Microsoft, Henkel. Also das sind jetzt alles keine ganz kleinen Buden. Ich habe selbst meine Konzernzeit hinter mir, zwar jetzt nicht ganz so international wie du, aber hat mir gereicht, ehrlich gesagt. Und das ist ja schon auch für viele so ein Ziel, mit solchen Marken zu arbeiten, so zu unterwegs sein. Gleichzeitig bist du halt mit dem Thema Freiheit, was man jetzt eher gerade schon deutlich auserklärt hat, unterwegs. Hast keine Freiheit gefunden im Konzern oder warum gibt man das auf? Weil es ist ja der sichere Hafen.
Ja, ja. Das hat man mir auch lange erzählt. Das ist ja genau das, was so spannend ist, finde ich. Auch an der Selbstständigkeit, dass du ja anfängst, wirklich alles zu hinterfragen, was vorher für eigentlich so Gott gegeben war. Ne? So quasi, mach Karriere. Und bei mir war es halt, mach halt Marketingkarriere. Ich wollte halt immer ins Marketing. Meine Mama war auch sehr dahinter, so, das Kind soll mal Karriere machen, einen sicheren Job, ja. Also das kriegen wir alles so eingepflanzt und du kommst auch gar nicht raus, weil das ist das System, das du erstmal lernst und in dem System rennst du halt einmal. Und ich bin dann, also ich war 12 Jahre, habe diese Konzernkarriere gelebt und ich war auch wirklich sehr glücklich, ja. Ich war sehr erfolgreich, sehr glücklich, toll verdient, ja, braucht man gar nicht reden, ja, Firmenauto, ja, geiler Titel auf der Visitenkarte, größtes Ziel war Eigentumswohnung dann kaufen und auf das sparen, ja, und dann so alle Checkboxen habe ich angehabt. Und dann irgendwann kommt aber trotzdem so der Punkt, wo du denkst, jo, war's das jetzt? Also irgendwie hat es mich nicht erfüllt und vor allem auch dieser, ja, Konzern. Du fühlst dich zwar groß, aber eigentlich bist eine Nummer, die austauscht wird. So schnell kannst du gar nicht schauen. Ja? Also man fühlt sich so sicher und ich glaube, ich habe das erste Mal gelernt, ich sage jetzt den Konzernnamen nicht, ja, also ich will da auch niemanden irgendwie ein schlechtes Licht rücken, aber ich glaube, es ist in sehr vielen Konzernen ganz normal, dass man einfach von heute auf morgen weg sein kann, weil zum Beispiel irgendwelche Blueprints verändert werden, irgendwelche Stellen, die werden halt jetzt so und so designt und plötzlich gibt es dann nicht mehr. Und ich, also für mich war das damals so der erste Kulturschock, weil ich habe immer gedacht, boah, ich bin da jetzt sicher, das hat man mir doch alles erklärt so, ja. Und dann stehst du plötzlich da und schaust und denkst so, okay, die 10 Leute sind einfach von heute auf morgen nicht mehr da, weil die sind immer ein Blueprint drauf. Ne? Hoppla. Ja? Und da habe ich dann so zum ersten Mal realisiert, gar nichts ist sicher. Ja? Also du brauchst es gar nicht glauben. Und ich bin ja dann in die Startup-Szene gegangen. Da ist einmal gar nichts sicher. Ja? Und da habe ich dann erst recht gelernt, du musst ein ganz anderes inneres System bei dir drinnen aufbauen, um dich sicher zu fühlen und darfst das eigentlich nicht im Außen suchen. Nicht in einem Job, nicht in einer Eigentumswohnung, nicht in einem Auto oder einem geilen Titel, sondern fühlst dich sicher genug, egal was passiert in deinem Leben, wieder neu anzufangen, neue Wege zu gehen, dich zu orientieren. Ja? Und ich glaube, das kann ich ganz gut mittlerweile. Ja? Wenn man so ein bisschen meinen Lebenslauf sieht, ja, ich habe vieles ausprobiert. Und bin auch jemand, der auch jetzt zum Beispiel eben nach Bali gegangen ist, was auch sehr viel Mut natürlich auch gebraucht hat. Und ich bin aber nie bestraft worden dafür, mutig zu sein. Und das hat sich für mich so als Konzept dann irgendwie immer wieder schon damals bestätigt. Mut wird immer belohnt. Und das ist auch einer meiner Glaubenssätze heute, der mir unfassbar weiterhilft.
Jetzt horcht sich das ja im ersten Moment so nach dem Erleuchtungsmoment an und dann ist alles klar. Jetzt, wenn ich meine eigene Geschichte zurückschaue, erleuchtet war da überhaupt nichts. Das war halt immer irgendwie ein Prozess und im Nachhinein war mir dann klar, warum Dinge so kommen haben müssen. Jetzt wieder zurück zu dem Moment, wo du halt aus diesem sicheren Hafen irgendwie ausbrichst, weil da bei mir war es so, ich habe 10 Jahre unter der Oberfläche gearbeitet und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich einfach gesagt habe, okay, und jetzt geht's einfach nicht mehr weiter so. Kennt es auch, Familienunternehmen, 150 Jahre, alles sicher, alles safe und dann eine der größten Handelspleiten, die wir in Österreich haben, gehabt haben und war zwar nicht betroffen, aber halt im Umfeld und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, Sicherheit, vergiss es, das Thema hat sich erledigt. Und so, was ist da bei dir passiert? Weil lass uns in deinen Kopf reinschauen, so weit du reinschauen lassen magst.
Ja, immer. Ja, ich bin ein offenes Buch, sage ich immer. Mir kann man auch alles fragen. Also bei mir kam eigentlich über die, ich würde sagen auch letzten Jahre immer derselbe Punkt und es stellt sich immer dasselbe Muster heraus. Und das heißt, mir ist fad. Also bei mir war es immer der Punkt, ich weiß auch noch, wenn mir im Job zu fad wird, dann habe ich angefangen, natürlich intern, zum Beispiel bei Microsoft, dann die Rolle zu wechseln. Ja, also da wirst du sowieso entwickelt, alle 2-3 Jahre machst du sowieso irgendwas anderes. Ja, es hat mir halt immer total getaugt, aber es war mir auch teilweise noch immer zu wenig. Ich bin ja dann noch in die Startup-Szene gegangen und da plötzlich, da darfst du ja unfassbar viel. Ja, da gibt's ja gar keine Grenzen. Ja, da bist du ja 5 Personen in einer. Ja, da war ich der Seller und der Head of Sales und der Marketing habe ich auch noch mitgemacht und Hiring habe ich ja auch noch gemacht, obwohl ich noch nie vorher HR gemacht habe. Also macht mir alles, ja. Und das war für mich so der Heaven, ja, weil ich bin halt so ein Typ, ich bin A, sehr vielseitig, ich mag sehr viele Dinge auch, ja, sehr viele Bereiche und ich fuchse mich auch gerne in neue Sachen rein, ja, da bin ich auch ein super Freak und mir wird dann auch wieder schnell langweilig. Und ich habe das wieder gemerkt in meinem Startup, weil das, also ich habe mein erstes Startup ja zum Marktführer etabliert, ja. Ich war damals im Sales und habe maßgeblich diesen Umsatz geschubst. Dann sind wir Marktführer in Österreich geworden und eigentlich ist alles gelaufen, ja. Ich und mein Gründer, wir waren so, das Team habe ich mal ausgesucht, das habe ich angestellt, ja. Also eigentlich könnte sie sagen, okay, bist du behindert, warum bist du da eigentlich rausgegangen, ja. Aber der Punkt war einfach, mir war fad, ja. Und ich habe das auch, ich weiß noch, ich habe damals meinem Gründer auch schon gesagt, du, pass auf, ich sag's dir gleich, mir wird jetzt langsam langweilig, ist meistens kein Kurzzeichen. Lasst mich doch, keine Ahnung, mit in die Produktentwicklung rein. Lasst mich ins Management, ja. Obwohl ich Head of Sales war, war ich das nämlich nicht. Und ich habe ganz viele Vorschläge gemacht und es war immer nein, nein, nein. Wir wollen dich da, wo du jetzt bist. Da hast du die Bombenwirkung, du bist das Pferd. Du machst uns die Millionenumsätze, wir wollen dich da halten. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das Pitch Deck kann ich echt schon um 4 Uhr morgens auswendig aufsagen. Ja? Ich brauche irgendwas Neues. Und dann bin ich gegangen. Und ich bin in was ganz anderes gegangen. Also wirklich wieder was so komplett neuer Bereich, was mich voll fasziniert hat. Digitalisierungsprojekte, ja, habe ich noch nie verkauft. In dem Ausmaß, ja, so 6-stellig aufwärts. Und mein Kopf tickt da wirklich eher im Positiven, Gott sei Dank. Also ich war nie der Mensch, der weg von in dem Sinn so, boah, da ist jetzt alles so schlecht oder so. Bei mir war es immer ein hinzu, boah, mir ist so langweilig, ich brauche was Neues. Und das, ja, das zieht sich ziemlich durch, muss man leider sagen, ja. Also, wenn ich mir so die letzten Stationen, warum ich gegangen bin, also war es entweder, weil man mich eingeschränkt hat in meiner Wirkung, mhm, und wahrscheinlich kommt auch da dieser Drang nach Freiheit, ja. Wahrscheinlich auch, irgendwo muss er herkommen, ja. Und auf der anderen Seite war sicherlich, ja, ich meine, das kennen wir eh alle, unfähige Manager, die ich nicht ausgehalten habe, ja. Also, okay, ja, das ist die andere Kehrseite im Angestelltenverhältnis, ja. Da waren einfach so ein paar dabei, wo ich so sage, das ist einfach überhaupt eine Frechheit, dass so jemand ein Manager sein darf, ja. Also, da müsste man echt mal irgendwo einen Riegel vorschieben, aber wird ja nicht gemacht. Deswegen, ja, das waren so die zwei Hauptgründe und ich glaube, das ist halt einer meiner Treiber. Ich brauche diese Weiterentwicklung. Keine Ahnung, was, ich bin halt ein Millennial, ich glaube, wir haben das so ein bisschen im Blut. Vielleicht liegt es daran, ja. Aber ja, okay, das steckt dahinter.
Zu den Managern müssen wir Mikro und Kamera ausschalten.
Ja, bitte, ja, da kann Geschichte auspacken. Das machen wir in einem anderen Podcast vielleicht. Im Secret Podcast.
Ich meine, es ist ja irgendwie schon eine ziemliche Luxussituation zu sagen, mir ist fad geworden, weil jetzt so die selbstständigen Startup-Gründer und Menschen, die da unterwegs sind, wir haben in Linz ja mit der Tabakfabrik ja so ein Nest, wo sich ja viel tut. Die wenigsten, ja, sagen, mir wird fad. Wo nimmst du die Energie her? Ist das einfach was dir Gegebenes, ja, wo du einfach einen Klick hast oder kannst du das aufbauen? Ja.
Tatsächlich war das bei mir echt schon immer so. Ja? Also ich habe weder Energy Drinks noch sonst irgendwelche Putschmittel. Ich bin irgendwie so immer so ein natürliches Energiebündel und habe immer den ganzen Tag viel Energie, viel Tatendrang. Ja, muss ich vielleicht meine Eltern fragen, was da los ist, was die gemacht haben. Aber es ist ein guter Mix geworden. Und deswegen, ja, ich habe da einen unfassbaren Antrieb, einfach Dinge auch zu bewegen, was weiterzubringen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, es gibt sicher Phasen, da habe ich mir auch so gedacht, boah, wäre das geil, wenn man einfach mal so einen total monotonen Job machen könnte von 9 bis 17 Uhr und dann gehst einfach heim und du musst einfach über nichts nachdenken, ja, weißt du so? Boah, wäre das doch geil, wenn man mit sowas zufrieden ist, ja, also da ist wirklich auch so eine gewisse Bewunderung dafür, weil ich denke mir halt, die Menschen haben es schon so leichter. Weil bei mir geht das dauernd, ja. Also da ist dauernd der Hamster, der ist on, aber jetzt nicht auf einer negativen Art und Weise. Und ich habe dann irgendwann, und ich glaube, es ist auch wichtig, ganz viele eben interpretieren das als negativ, ja. Das habe ich auch eine Zeit lang gehört, so Steffi, komm mal runter, mach mal langsamer. Und du denkst dann auch, mit dir stimmt irgendwas nicht. An dem Punkt war ich irgendwann auch zwischendurch. Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich bist du dumm, weil das ist voll deine Stärke. Und jetzt sieh das doch nicht als Schwäche, nur weil du viel Energie hast, viel bewegen willst, viel machen kannst, mehr machen kannst als andere. Und das ist auch irgendwie eine Gabe, ja. Und mit der stecke ich auch heute meine Kunden an, ja. Weil die auch sagen, boah, mit der Steffi, da geht so viel weiter, ne. Dann machen wir das und dann machen wir das und dann bringen wir das voran. Und ich kann halt da jetzt auch so meinen Tatendrang voll ausleben, ja. Mit ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und da merke ich einfach, dass das voll ein Vorteil und richtig gut aufgehoben. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch so seine Stärken wirklich rausfindet und die auch akzeptiert und ja nicht anfängt, irgendwas als Schwäche zu interpretieren, was eigentlich gar keine ist.
Ich würde jetzt schon langsam so ein bisschen die Brücke schlagen zu dem, was du heute tust und was auch so die Dinge sind, die dir da so passieren. Jetzt will ich aber auch da... Du erzählst das auch in Videos und so weiter, dass jetzt Einstieg in das, was du heute machst, auch sich entwickeln hat müssen. Und dass jetzt vielleicht die ersten Dinge anders gelaufen sind oder du anders angegangen bist, wie du das heute machst. Und jetzt, wo du das erzählst, ich kenne so diese eine Geschichte mit diesem umfangreichen Workbook, da, ich weiß nicht wie viele Seiten, aber halt sehr, sehr ausgearbeitet, wo jetzt diesen Tatendrang gerade so ein bisschen ausspüren wird. Das setze ich mir jetzt gerade so aus dem Gespräch aus zusammen. Aber wie ist es dann? Ich meine, du kommst, bist ja aus lauter Strukturen gekommen, zuerst sehr groß, dann Startup, aber es war immer Team da. Und dann haben wir auf die allein gesetzt. Wie geht's dann? Also erstens, hat von Anfang an alles funktioniert. Zweitens, wie waren so die ersten Monate, Jahre?
Ja, das stimmt. Also klar, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis kommt, ist man immer ein Teil von etwas. Und ich glaube, ein Riesenvorteil der 20 Jahre, die ich ja quasi jetzt im Angestellten-Dasein verbracht habe, ist schon, dass ich halt sehr viel gesehen habe und sehr viele Settings auch erlebt habe. Also von, ich glaube, mein Startup, mein kleinstes, da waren die 13 Mitarbeiter, wie ich dazugekommen bin, bis halt hin zu einer Microsoft oder Red Bull, brauchen wir nicht reden, ja. Also unzählige Mitarbeiter, ja. Also ich kenne jedes Setting, aber das ist quasi, okay, selbstständig und auf sich allein gestellt erstmal, war natürlich komplett neu. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der selbstständig ist. Also ich wusste eigentlich gar nicht, auf was ich mich einlasse. Und es war tatsächlich eine sehr gute Freundin von mir, die damals eigentlich mich auf die Idee gebracht hat, weil sie sich selbstständig gemacht hat und gesagt hat, mach das doch auch. Und ich so, boah, das ist überhaupt nicht auf meiner Wishlist gestanden. Ja. Also muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ja. Also ich wollte das nie. Das war nie mein Traum, mein Wunsch oder sonst was. Ich war einfach so an einem Punkt, wo ich zum ersten Mal, muss ich erst sagen, eher so ein Weg von hatte, weil ich war da eigentlich davor frisch im Job. Und nach 4 Monaten wegen dem Manager bin ich gegangen, weil das einfach unzumutbar war. Und haben wir dann gedacht, boah, und jetzt wieder Job suchen. Und davor, die Jobs waren auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann habe ich mir schon gedacht, habe schon Angst gehabt, dass ich nicht mehr einstellbar bin, ja, weil ich im Endeffekt schon den 4. Job in a row innerhalb von 4 Jahren. Und dann, weißt du, dann kriegst du auch schnell dieses so, naja, gut, da scheint irgendwas mit der nicht zu stimmen. Da habe ich mir dann auch schon Sorgen gemacht. Und dann hat sie das halt gesagt und ich mir gedacht, ja komm. In Österreich kriegst du ja Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung. Na, da gibt es ja das Gründerprogramm. Da bin ich dann reingegangen, habe gewusst, okay, 6 Monate. Und die 6 Monate habe ich mir gegeben und habe gesagt, entweder ich kriege da jetzt irgendwas Sinnvolles zusammen in 6 Monaten oder ich suche mal wieder einen Job. War jetzt für mich nicht schlimm, ja, weil was habe ich zu verlieren? Ich habe gar nichts zu verlieren gehabt. Ich habe gut verdient. Ich habe auch gut einen Puffer auf der Seite gehabt. Ich glaube, damals 15.000 Euro habe ich auf der Kante gehabt und haben mir gedacht, ja gut, komm, scheiß drauf, das machen wir jetzt, ja. Ja, und dann lief's, ich sag mal, wenn man es jetzt auf Zahlen beurteilt, wahrscheinlich extremst gut, weil ich habe ab meinem ersten Monat, wo ich rausgegangen bin, sofort Umsätze gemacht und auch sofort ab 10.000 Euro aufwärts, jeden Monat. Also auf dem Papier schaut das alles super aus. Ist das aber so gelaufen, wie ich mir das dann vorstelle? Ja. Jetzt ist die Frage, ich hatte noch gar keine Vorstellung, wie Selbstständigkeit überhaupt laufen kann, weil ich hatte auch keine Role Models, ich hatte niemanden, keinen Mentor, niemanden im Umfeld. Ich habe mal gedacht, okay, ich mache das jetzt mal, habe halt so klassisch eben so Interim Head of Sales halt dann gemacht für 2, 3 Companies und habe dann aber irgendwann festgestellt so, oh, ich ackere mir dann den Arsch ab, ja, noch viel schlimmer als vorher. Und ja, ich verdiene auch in Relation viel mehr als vorher. Aber wenn ich das weitermache, bin ich in ein paar Jahren einfach komplett hinig. Ja. Das wird so nix, ja. Also da habe ich erst einfach wirklich mal gemacht und ich habe auch alles angenommen. Ja. Also ich habe wirklich jeglichen Blödsinn einfach gemacht, um mal irgendwie ein Gefühl zu entwickeln, was ich da eigentlich machen soll später dann. Und rausgestellt hat sich dann aber ziemlich schnell, okay, so Interim ist es einmal nicht. Ja. Zeit gegen Geld tauschen, irgendwie total mühsam. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, was gibt es denn noch alles? Und für mich, das muss ich einfach dazu sagen, war einfach von Anfang an klar, ich will kein Team. Also egal in welchen Settings, ich war zwar viel vorher immer im Team und ich kenne die Benefits, ich habe auch Teams geführt, ja? Aber ich weiß auch, was das heißt, weil ich Teams geführt habe. Und ich habe einfach gesagt, die Verantwortung will ich nicht nehmen, nicht auf mich, weil das hat ja immer das Unternehmen getragen. Die haben die Verantwortung für die getragen, die haben die Gehälter zahlt, die Benefits. Die Wünsche erfüllt, ja, die Mitarbeiter nicht haben, zu Recht. Ja, ich hatte auch immer viele Wünsche, weil für gute Arbeit will ich auch gut belohnt werden und geile Benefits haben. Und dann habe ich mir gedacht, na sehr, was jetzt soll ich solo dann am Team schöne Wünsche erfüllen, die total legitim sind. Und du musst ja dann wirklich persönlich die Verantwortung auch nehmen können. Und ich glaube, dessen sind sich viele gar nicht bewusst, was das für eine krasse Verantwortung ist. Weil du bist jetzt verantwortlich für ein weiteres Leben. Du bist, sorry to say, na, ich sag das Wort jetzt nicht, ein ja. A-Punkt-Punkt-Punkt, ja, und dir ist das scheißegal, aber ich habe ja gewisse Werte und bei mir wäre das echt schwierig, ja, wenn ich jetzt sage, ja, okay, also du bist mir nicht wurscht, ja, das wird bei mir nicht funktionieren. Das heißt, das war für mich einfach klar, das will ich nicht. Und so habe ich mich halt auf die Suche gemacht nach Konzepten, nach Möglichkeiten, was es noch gibt Und das Spannende ist, es weiß ja nicht einmal das Gründerprogramm, was es noch alles gibt, weil uns wird ja auch hier nur das Klassische erzählt, was du machen kannst, ja. Und leider nicht der geile Scheiß, und den habe ich mir dann aus Amerika geholt. Und dann habe ich halt im Endeffekt Solopreneurship entdeckt, habe mich damit unfassbar lange befasst, wirklich viele Monate voll reingefuchst ins Thema, wieder neues Thema, Steffi wieder on, ja. Da sind wir wieder beim Muster. Und habe dann tatsächlich, ich glaube, circa ein halbes Jahr, nein, ich glaube 8 Monate, nachdem ich quasi mich selbstständig gemacht habe, dann geswitcht und habe dann mein erstes skalierbares Produkt gelauncht, was ein Sales-Training damals war für Startups. Und damit bin ich dann ehrlicherweise die nächsten 3 Jahre durch die Decke gegangen, ja. Also this is where the story starts.
Warum wird da das nicht fad?
Tatsächlich mache ich das heute nicht mehr.
Okay.
Ja, wir sind jetzt quasi, also wir sprechen ja heute, wir haben jetzt den 27.03. Und ich bin am 1.07. 5 Jahre selbstständig und habe das jetzt quasi, ich sag mal, vor circa einem Jahr, ich sag mal, officially beendet, im Hintergrund noch gemacht und mit diesem Jahr komplett an den Nagel gehängt. Also es ist jetzt auch gar nicht so lange her. Warum mache ich das nicht mehr? Das fragen mich tatsächlich sehr viele, weil alle sagen, du bist komplett gestört, dass du ein so krankes Business aufgegeben hast. Weil ich habe nicht nur damit mich zu einer der Top, ich würde mal sagen Top 5 Sales-Trainerinnen im Markt etabliert, in dem Startup-Bereich natürlich, ja, also auf anderen Gebieten gibt es natürlich mal ganz andere Kaliber, aber da habe ich mich schon sehr durchgesetzt. Ich habe natürlich auch auf LinkedIn ein Profil mit 14.000 Followern aufgebaut. Das gibt es jetzt nicht mehr, das habe ich auch gelöscht. Also ich habe sehr viel aufgebaut, was unfassbar gut funktioniert hat und bin aber an einen Punkt gelangt. Und ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer kennt diesen Punkt. Wenn du es geschafft hast, sehr viel Umsatz zu machen, dann kommt die nächste Etappe, dass du sagst, okay, jetzt will ich viel Umsatz, aber jetzt will ich Zeit. Mhm. Ja? Man erkauft sich dann Zeit. Und wenn du aber Zeit hast und Geld hast, dann kommst du an einem sehr spannenden Punkt, das ist der, was will ich wirklich? Und der hat halt bei mir leider ziemlich reingefetzt, weil das war nicht, die Steffi in 10 Jahren, die Sales-Trainerin, ja, der nächste Dirk Kräuter oder so, ja. So habe ich mir das vorgestellt, so. Willst du, Steffi, der nächste Dirk Kräuter am Himmel werden? Oder lieber nicht? Und ich habe mich dann wirklich viel mit der Frage befasst und ich habe mir so gedacht, das fühle ich gar nicht. Ich fühle das nicht. Na, ich mir gedacht, okay, scheiße, ja, weil eigentlich rennt's gerade so gut. Ne? Ich war am Gipfel meines Erfolgs eigentlich angekommen, so nach circa 3 Jahren eben. Ja, also da ist gelaufen. Das war, da habe ich jeden Monat 50.000 Umsatz reingespielt, aber ohne Probleme. Ja. Und ich habe mir gedacht, Gott, bist du ein Trottel, ja? Was machen wir jetzt? Ja? Aber es hat nichts geholfen. Du kannst dich nicht dagegen wehren, wenn deine innere Stimme sagt, das ist es nicht. Also ja, schon, ich kenne genug, die dann trotzdem dabei bleiben und unglücklich sind. Aber ich habe mir gedacht, ich habe nur das eine Leben. Und das Leben werde ich jetzt nicht vergolden für etwas, wo ich sage, das fühle ich nicht zu 100%. Und dann ging die Reise nochmal los. Dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Und habe dann alles nochmal neu gedacht. Sagen wir es mal so.
Jetzt mag ich da was draufbleiben, was ja so durch die Podcasts generell bei mir ein bisschen durchzieht und wo ja zumindest die Menschen, mit denen ich spreche, irgendwie mehr Orte, dass so dieses Thema, du hast das jetzt selber ein paar Mal gesagt, ich habe es nicht gefühlt, du hast vorher schon von Glaubenssätzen geredet, ganz viel Inneres. Jetzt habe ich in einem der letzten Podcasts den Markus Schlimpert da gehabt, ehemaliger Lenzing-Vorstand, 1 Milliarde Umsatzverantwortung, also jetzt auch kein Leichtgewicht.
Ja.
Der auf einmal drüber redet, dass wir auf die Intuition schauen müssen und wie Systeme zusammenspülen und dass letztendlich selbst der Budgetplanung nichts anderes wie ein Gefühl ist, weil natürlich steht es dann in einer Excel-Liste, aber ist Bauchgefühl am Ende. Wie kriegst du da den Zugang dazu? Weil meine eigene Geschichte, ich habe mir das erarbeiten müssen, bin dann irgendwann im Coaching gelandet als Coachee. Mittlerweile bin ich selber Coach.
Cool, ja.
Aber wenn es zu mir vor 12 Jahren gesagt hättest, jetzt fühlst du in dich hinein, was ist denn in dir los? Dann hätte ich gesagt, bock die Reichen.
Hätte ich gesagt, okay, weißt du was? Ja, ist total spannend. Same. Also wahrscheinlich bei mir genauso. Wenn du mir auch zu den Zeiten von Microsoft gesagt hättest, so, Steffi, fühl jetzt mal nicht rein, was fühlst du denn? Hätte ich gesagt, ja, wo ist das nächste Ziel? Wo ist mein nächster Status, ja, mein nächster Titel, mein fetteren Gehalt? Ja? Das hätte ich gefühlt, aber viel mehr hätte ich wahrscheinlich nicht reingefühlt. Ja, das ist total spannend. Ich glaube, ich meine, da sind wir ganz viel natürlich im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Das hat bei mir natürlich auch irgendwann mal angefangen. Ich hätte gesagt, so in meinen 30ern mit wahrscheinlich einem Klassiker wie Tony Robbins. Ja. Der war, glaube ich, sehr präsent in meinen 30ern bei mir. Ich war tatsächlich nie bei einem Coach. Ich habe meine Glaubenssätze-Systeme immer schon selber geknackt. Frag mich, ich habe schon mit Coaches geredet, wie ich das mache. Ja. Das weiß ich bis heute nicht. Also ich habe da Gott sei Dank gute Antennen zu verstehen, was hindert mich jetzt gerade, das zu analysieren und zu sagen, okay, brauche ich nicht mehr. Ja? Aber Coach ist gutes Heilmittel, ja, also für genau diesen Part, ja, für alle, die es nicht können, bitte macht's das, ja. Weil tatsächlich, und ich finde seit der Selbstständigkeit ist natürlich nochmal crazy, ja. Also ich finde auch in der Selbstständigkeit gehen neue Türen in dir auf und ich mache auch Breathwork, also das Lustige ist ja, du fängst ja dann irgendwann mal an, du kommst mal rein und dann gehst du zum nächsten Tool und zum nächsten, ja. Und jetzt bin ich auf Bali, da gibt es nochmal ganz andere Türen, ja. Da geht man jetzt zum Soundhealing und dann geht man noch zu ein paar anderen Menschen, die Fähigkeiten haben, wo ich so sage, mich fasziniert das, weil ich bin zum Beispiel, also ich würde mich nicht als spirituellen Menschen bezeichnen, aber alles, was man mir faktentechnisch irgendwie, also weißt du, so wissenschaftlich irgendwie darlegen kann, dass das sinnvoll ist, ja, da bin ich dabei, ja. Und wir sind Energie, das sind Frequenzen, ja, also man fängt an, mit sich in diesen Themen auseinanderzusetzen und ich glaube, je mehr man da drinnen ist und dann mal versteht, wie wir als Mensch funktionieren, da ändert sich eigentlich dein ganzer Horizont plötzlich, ja. Und ich glaube, daher kommt das dann auch, wenn man wirklich anfängt, in diese Themen reinzugehen, auch mit Nervensystemarbeit anzufangen, was ja Breathwork zum Beispiel ist oder andere Tools wie Meditation und so weiter und sich dieser Tools zu bedienen und auch zu verstehen, wie funktioniert die eigentlich. Ich glaube, in den 20ern und 30ern ist das eigentlich scheißegal, wie dein Körper funktioniert. Ja. Ich glaube, obwohl die Generationen nach uns jetzt wahrscheinlich schon aufgeklärt sind, dass wir Millennials, bei uns war das noch gar nicht en vogue. Ja. Und das ist jetzt halt allgegenwärtig. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass wir ganz viel da in diese Themen, diese für uns vielleicht neuen Themen reingehen. Und da aber auch wieder neue Zugänge finden, wie eben auch unsere Intuition, auf die ich auch sehr lange nicht gehört habe, viele Jahre nicht. Und jetzt aber nur noch intuitiv entscheide und nach meiner Intuition Entscheidungen treffe, was ich früher niemals gemacht hätte. Ja, 100% nicht.
Jetzt hilfst ja du Menschen wie mir, Solopreneuren, dass ihr Geschäft auf bessere Füße stellen, mehr Zeit haben, idealerweise in weniger Zeit mehr verdienen. Das sind so, ich verkürze es jetzt ganz stark. Ist mir schon klar.
Ja, ja. Absolut. Und, aber gut am Punkt getroffen.
Und du bist aber natürlich jetzt in Konkurrenz zu doch gewissen Menschen, die jetzt bei mir Impuls nach oben treiben und das Gap von Manifestieren über Statussymbol und 5 Uhr aufstehen, meditieren und gleich mal 3 Stunden Vollgas geben, bevor der Arbeitstag irgendwie losgeht. Jetzt verkaufst du diese Welt nicht, bewegst dich aber doch sehr nahe an dieser Bubble, weil du halt irgendwie auch im Vertrieb bist.
Weil da halt auch eine voll, ja. Ja, leider muss ich in diese Bubble rein.
Was sind jetzt so deine Wahrheiten, was braucht es denn wirklich und was unterscheidet dich nämlich auch von genau diesen Figuren, von denen ich gerade geredet habe?
Ja, du hast ja die absoluten Extreme jetzt aufgezählt.
Ja, natürlich.
Ne? Also wir haben die von ich manifestiere mir meinen Erfolg, woran ich wenig glaube in dem Sinn. Da bin ich, glaube ich, zu realitätsnah, um zu wissen, dass es so halt leider nicht funktioniert, ja. Obwohl ich, also das Tool manifestieren, da nicht ankreide, sondern dieses, wir träumen uns die Welt, wie sie uns gefällt und glauben, dass dann irgendwas vom Himmel runterfällt. Ja, also gut. So, dann bist du in der anderen Ecke. Ich höre da so ein bisschen die baldige Ecke raus.
Die Brüder B aus Kasi sind sehr klagfreudig.
Ja, okay. Also sagen wir mal, die Statussymbol-Ecke,
Genau.
Ich sag mal auch, ja, jeder soll sein Ding machen hier. Gott sei Dank ist ja genug Platz für uns alle da. Ja, deswegen bin ich immer ganz entspannt. Ich glaube, jeder hat wahrscheinlich, also jede Bubble und jeder von diesen Ecken hat seine Wahrheit, ja. Und es gibt immer unterschiedliche Richtungen, wo man hingeht, ja. Ich sag's jetzt so, ich bin halt gar nicht der Statussymbol-Typ, ja. Also man sieht's auch, ich habe nicht meine Uhr, sorry, ja. Man sieht's hier im Video, ich habe keine Uhr, ich habe kein Auto, ich habe mir einen Scooter hier gekauft, ja. Hier wäre es auch Schwachsinn, ein Auto zu haben, muss man dazu sagen. Ich hatte aber auch zu Hause kein Auto, ich habe es mit meiner Mama teilt, ja. Also die Bollex würden über mich lachen, ja, über mein Auto. Also, ich bin einfach nicht der Typ für Statussymbole. Ich lege mein Geld lieber an. Das machen die aber auch, ja. Aber die leben es halt anders aus. Deswegen, ich finde, wie man Erfolg auslebt, da soll jeder machen, was er will. Die sind sehr erfolgreich. Ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Die Manifestationsecke würde ich jetzt schon fettes Fragezeichen machen. Ja? Also ich glaube, die Baulig-Ecke ist auf jeden Fall erfolgreicher als die Manifestationsecke. Warum? Weil was haben wir gemeinsam? Und das muss man schon sagen. Also ich kenne auch den Content, den die machen. Die haben Marketing verstanden. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren, ja. Die haben Sales verstanden, brauchen wir auch nicht diskutieren. Und die haben Systeme verstanden. Und da gehen wir schon einher, ja. Ich glaube, wo wir nicht einhergehen, ist mit unserer Ideologie, aber ich würde sagen, fachlich resoniere ich mit der Ecke mehr als mit, ich träume meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich bin wahrscheinlich so die Mitte, ja, das nicht extrem, wenn du mich jetzt zwischen denen positionieren würdest, weil ich halt sehr, also ich lebe natürlich ganz andere Werte. Für mich ist jetzt eben, wie gesagt, die Außenwirkung ist mir relativ egal in dem Sinn. Also jetzt über Statussymbole. Ich will einfach meinen inneren Frieden haben. Und ich sage auch immer, der größte Luxus ist mein innerer Frieden. Niemand was beweisen zu müssen. Weil wem muss ich da draußen irgendwas beweisen? Gar nichts muss ich. Also es geht doch hier um mein Leben. Ja, ich muss nicht die Geilste sein von allen, ja, oder sonst was. Ja, ist mir egal. Ich will für mich erfolgreich sein, meinen inneren Frieden haben. Ich will das machen, was mir Spaß macht. Ich will mit Menschen arbeiten, die dieselben Werte verkörpern wie ich. Ich glaube, das ist einmal so das Allerwichtigste. Und dann gibt es natürlich schon ein paar Tools, ich sag mal, die man für den Erfolg halt auch braucht. Ja? Und ich glaube, auch da gibt es vielleicht zwei Ebenen. Das eine ist sicherlich, das gerade gestern ist mit meinen Solopreneuren diskutiert, so was sind denn die drei Dinge eigentlich, ja, die größten Blocker sind. Und das ist das Mindset, das ist der größte Hund von allen. Ja. Das sind deine Glaubenssätze, das sind so typische Aussagen wie, boah, ich bin schlecht im Sales-Chefi oder das kann ich nicht. Oder das ist alles Mindset, Blockaden, alles das, was Coaches Gott sei Dank wieder heile machen können. Ja. Das ist das eine Feld. Und dann kommt das andere Feld und das ist eigentlich, und das wird hoch unterschätzt, kenne deine Zielgruppe wirklich. Und ich weiß, jeder erzählt mir immer, ja, aber ich kenne doch meine Zielgruppe, ja. 90% haben keine Ahnung, wie die denken, wie die fühlen, was die brauchen, was die triggert. Deswegen funktioniert auch ihr Content zum Beispiel nicht, ja. Das heißt, für mich der größte Pillar, ja, in einem Erfolgskonzept ist, kenne deine Zielgruppe besser als dich selbst und sei ganz nah dran. Und der dritte, den du dann eigentlich nur noch brauchst, ja, sind wirklich die richtigen Systeme, die richtigen Strategien, Systeme und das alles aufzusetzen. Der dritte Part ist der leichteste Part, ja. Das ist der, den ich jeden Tag mache. Der ist easy. Die anderen zwei.
Der voll ist mit genau diesen Systemen, die du ja zeigst.
Ja. Genau. Also klar, für die Menschen, die jetzt nicht aus dem Marketing, nicht aus dem Sales vielleicht kommen, oder selbst für die ist es nicht so einfach. Warum? Also da wieder auch zurückrudern, ja, das Ganze einfach ist dann natürlich doch nicht, weil zum Beispiel, ich habe ja unfassbare Marketing-Koryphäen noch in meinem Programm, aber jetzt kommt ein Punkt dazu, du kannst dich selber nicht challengen. Du kannst nicht sagen, oh Steffi, deine Webseite, die ist aber noch nicht on point. Nee, es funktioniert leider nicht, ja. Deswegen brauchst du einen Sparring-Partner von außen, der eine andere Perspektive, eine andere Brille und vielleicht auch eine andere Erfahrung nochmal mit sich bringt, ja, der schon weiter ist als du, wo du eigentlich gerne hin willst, ja, und dich da halt einfach auch gut an die Hand nehmen kann. Deswegen braucht es Gott sei Dank so Menschen auch wie mich, ja. Deswegen bin ich auch ziemlich entspannt. Ich werde, glaube ich, nicht irgendwie ersetzt, auch nicht durch eine KI oder Sonstiges, weil ich halt sehr holistisch arbeite. Und ich glaube, das ist so für mich mittlerweile das Erfolgsrezept. Das eine ist, du brauchst wirklich ein glasklares Mindset, das auf Erfolg gepolt ist und das nicht nur träumt, sondern das da noch umsetzt, ja. Also diese Umsetzungskraft ist halt sicherlich eines der größten Faktoren, wie schnell kannst du was auf die Straße bringen oder wie lange prokrastinierst du mit deinem Gehirn, ob das jetzt geil ist oder nicht. Ja, also da sind wir wieder beim Mindset. Und das andere ist natürlich dann die richtigen Systeme, die du vielleicht heute noch gar nicht kennst, so wie ich sie auch nicht kannte. Und deswegen haue ich halt auch so viel gratis auf YouTube raus und auf LinkedIn raus, weil ich einfach ja so vielen wie möglich überhaupt zeigen will, was man mir damals leider nicht gezeigt hat, dass es da noch eine ganz andere Welt gibt und Möglichkeiten, wie man eben mehr Geld in weniger Zeit verdient, auch wenn sich das im ersten Schritt wie Scam anhört. Aber es ist so.
Wir können gerne in den Shownotes das eine oder andere Video dann auch verlinken.
Ja, voll gerne.
Ja. Löst es ja dann doch sehr, sehr anschaulich auf und dann, ja, im ersten Moment habe ich auch beim einen oder anderen Videotitel gestutzt, was will ich jetzt, aber du unterfütterst das ja dann noch, ja. Das ist der Grund,
warum
du überhaupt in diesem Podcast bist, weil wenn ich nicht dran glauben würde ich...
Ja, absolut, ja. Also ich beweise ja auch alles immer, weil ich total verstehe diese Skepsis am Markt. Es gibt ja auch wirklich so viele, auch leider meine Mitbewerber, die erzählen so viel, sorry, Scheiße, wenn der Tag lang ist. Ich verstehe das natürlich alles, was da passiert, aber jemand, der nicht aus dem Bereich kommt, versteht es natürlich nicht. Die fallen dann auf die Schnauze und alle meine Kunden, die bei mir waren vorher in anderen Programmen. Ich kenne alle Stories, ja. Ich kenne alle Insights, ich kenne alle Mitbewerber, ich weiß ganz genau, wie es in den Programmen läuft. Und ich versuche immer wieder einfach, und deswegen gehe ich wahrscheinlich auch so massiv nach außen mit so konkreten, so machst du es, so kalkulierst du es. Also ich glaube, es gibt selten wahrscheinlich auf YouTube-Videos, die so tief gehen wie meine, die so viel gratis einfach auch rausgeben. Aber mir ist einfach wichtig, dass jeder versteht, ich kann das wirklich, ja, und ich mache das auch anders als die anderen. Und du kannst dir auch einen kompletten Einblick machen, wie eine Zusammenarbeit mit mir ausschaut, versus mein Mitbewerb, der dir gar nichts zeigt. Und der dir dann einfach nur irgendeine Schablone 0815 drüber stülpt, anstatt mit dir individuell zu arbeiten und dich in ein Massenprogramm schickt. Und da glaube ich, das ist halt auch der Grund, warum ich so viel Preis gebe, damit man einfach checkt, okay, das ist was anderes und die redet da keinen Scheiß, sondern es ist halt auch einfach wirklich solides Fundament und man kann es nachvollziehen. Ich glaube, das ist heute einfach sehr wichtig, weil wir sind halt schon in einer krassen Vertrauenskrise gerade.
Ja, ich habe gerade wieder die letzten 2 Tage Recherche gemacht mit genau diesen Herrschaften und auch die eine andere Doku wieder geschaut zu dem Thema. Naja, es ist ja auch bei mir Zielgruppe zu einem gewissen Grad. Also ich habe ja natürlich auch Coaches und Einzelunternehmer, die Podcasts machen und merke halt, dass diese Bubble auch aufs Podcast-Thema aufspringt und mir ist wahrscheinlich ähnlich geht wie dir, dass man sich dann natürlich geht es ums Geschäft am Ende, aber ich will nicht etwas versprechen, was dann nicht haltbar ist, aber natürlich muss es sich auszahlen, weil sonst ist es ein teures Hobby.
Ja, klar. Also wir sind Unternehmer am Ende des Tages.
So ist es.
That's a fact.
Du hast vorher gesagt, man muss die Zielgruppe besser kennen wie sich selbst und alle wissen immer, wie die Zielgruppe tickt. Jetzt würde mich schon dein Blick darauf interessieren, wie lerne ich die Zielgruppe besser kennen wie mich selbst?
Ja, also ich zwinge ja liebevoll meine Solopreneure Kundeninterviews zu machen. Also nicht nur Kundeninterviews, sondern auch potenzielle Kundeninterviews, also Menschen, die noch nicht Kunde von ihnen sind, weil du in Interviews eigentlich am meisten lernst. Also wenn du wirklich, sag mal, je nachdem in welchem Stage man sich jetzt als Unternehmer, Selbstständiger befindet, wenn man noch ganz am Anfang ist, sollte man sehr viele machen, ja, ganz viele Interviews, um diese Zielgruppe wirklich gut kennenzulernen und dann trotzdem dranbleiben. Also ich mache auch noch immer welche, ja, und auch jeder Sales Call ist irgendwie wieder ein Interview und ich werte das auch aus, also ich benutze auch AI dafür und werte immer wieder diese Calls aus. Was brauchen die wirklich? Was wiederholt sich? Was kommt immer wieder? Da hilft halt AI jetzt extremst, weil du halt die Daten sehr schnell gut analysieren und strukturieren kannst. Und tatsächlich ist das auch das Futter, das ich dann für meine Posts benutze, was ich für meine Homepage benutze. Also dass meine Homepage ist geschrieben worden von meinen Avataren, die ich mit KI mir gebaut habe, auf Basis von Business-Analysen. Ja? Und da hilft uns halt die KI massiv und mir auch natürlich. Und ich challenge auch jeglichen Content mit meinen Avataren. Das heißt, die sind die ganze Zeit bei mir mittlerweile da, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist. Das heißt, ich frage immer, triggert mein Post jetzt schon meine Avatare? Was würden die jetzt kommentieren? Ja? Und ich habe unterschiedliche Avatare gebaut, weil ich natürlich auch ja unterschiedliche Gruppierungen ja. habe. Und letzten Endes ist das aber so, wo ich sage, das hört nie auf. Ja, das muss ein Teil von dir sein, dass du dauernd und durchgängig an deiner Zielgruppe dranbleibst, weil du baust sonst die falschen Produkte, die dann nicht gekauft werden am Markt. Und das ist ja das größte Problem, das wir gerade sehen. Also die aktuell zu wenig Umsatz machen, die haben meistens auf jeden Fall noch nicht zwingend ein Sales-Problem, sondern entweder ein Lead-Generierungsproblem oder ein Produktproblem. Aber tatsächlich ist es wirklich im meisten Fall ein Produktproblem. Ja? Okay. Und die meisten machen dann einfach mehr Aktivitäten, noch mehr und noch einen Podcast und noch mehr LinkedIn-Posts und noch ein Newsletter, anstatt dass sie einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment doch mal, habe ich überhaupt einen Product-Market-Fit? Ja? Also habe ich das überhaupt gewährleistet? Weil was ich zum Beispiel auch mit meinen Solopreneuren mache, was fast niemand macht, wir machen immer eine Marktvalidierung. Das heißt, wir bauen natürlich erstmal ein skalierbares Produkt, weil die meisten haben noch keines oder ein schlecht gebautes, eins von beiden, ist immer der Fall. Dann bauen wir erstmal entweder ein neues oder wir optimieren das, was da ist und machen es wirklich gut skalierbar und dann vertesten wir das am Markt. Mhm. Und erst wenn wir, ich sag mal, so 10 bis 20 Kunden gefunden haben, dann sprechen wir von einem Product Market Fit und dann gehen wir auch erst marketingseitig in die Vollen. Mhm. Und da meine ich dann so, okay, dann geben wir wirklich richtig Gas. Ansonsten evaluieren wir weiter, machen weiter Interviews, optimieren das Produkt, das Pricing, schauen nochmal, bis das wirklich gut funktioniert und wir sagen, wow, das ist es jetzt. Und da gibt es so einen spannenden Punkt, weil ganz viele mich immer fragen, okay, wie merke ich den Product Market Fit, Steffi? Ja? Aber ich gebe da gerne mein Beispiel, wo ich selber für mich gemerkt habe. Ja? Das war tatsächlich nämlich erst im Jänner, weil auch ich habe mein Produkt über die letzten 2 Jahre jetzt, also das ist jetzt quasi mein neues Unternehmen, habe ich die letzten 2 Jahre entwickelt, hatte doch Kunden, aber habe irgendwie selber gespürt, irgendwie ist er noch nicht geknackt. Ja? Obwohl ich schon genug auch gewonnen habe, aber es war so zitzelweiß und da war noch nicht so ein Sog. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber man fühlt das, wenn es da ist. Und ich habe das auch im Jänner dann gefühlt. Ich habe dann ein neues Produkt auf den Markt gebracht und habe das tatsächlich erstmal in einem Webinar vorgestellt. Und nach dem Webinar waren alle Spots weg, bevor ich überhaupt offiziell launchen konnte. Und da habe ich es verstanden. Für mein eigenes Produkt, ja. Also da war einfach der Punkt gekommen, wo du weißt, okay, ich habe das richtige Produkt zur richtigen Zeit mit dem richtigen Pricing am Markt. Alle Spots waren weg, ich musste es nicht mal launchen. Check, ja. Und ich glaube, ich habe jetzt auch 1, 2 Solopreneure, die haben schon dasselbe, obwohl sie das neue Produkt noch gar nicht gelauncht haben, haben sie schon Anfragen, wollen die ersten Leute das schon kaufen, weil nur ein bisschen darüber geredet wurde. Wir machen natürlich so Teaser-Posts und testen natürlich die Ideen am Markt an und haben schon erste Anfragen, obwohl sie noch nicht mal offiziell rausgegangen sind. Und ich finde, das sind immer so Signale, wo man merkt, mein Produkt zieht am Markt, meine Thesen stimmen, es ist nicht alles nur irgendwie erfunden. Ja? Und dann erst sollte man, wenn man wirklich diesen Product-Market-Fit hat, kann man Rambazamba machen, dann kann man auch Ads schalten und alles anfangen, wenn die Conversions alle stimmen, dann let's go, ja.
Ich will jetzt nur ein Riesenfass aufmachen. Das ist nämlich
noch
ein Thema Preise und zu den Preisen stehen. Und da habe ich durchaus auch meine eigene Geschichte. Also mittlerweile habe ich ein anderes Selbstbewusstsein zu meinen Preisen. Aber wenn ich so zurückdenke, wo ich mich oft auch hinverhandeln habe lassen, aus purer Angst, um Gottes Willen, ich lande unter der Brücke, wenn ich den Auftrag nicht kriege. War ein Learning. Was sind so die Blockaden und wie lösen wir es? Weil das ist was ich auch in meinem Umfeld, jetzt nehme ich es ganz anders wahr, jetzt bin ich der sagt, Traudi. Aber ich kann das immer noch nachvollziehen, weil ab und zu schon so noch so ein bisschen der Schmerz kommt und immer denke, war das jetzt wirklich richtig?
Ja. Also ich glaube, es spielen mehrere, ich sag mal, so wie du sagst, das eine sind Ängste und das andere sind falsche Glaubenssätze. Ja? Ängste ist, ich sag mal generell, Angst oder negative Emotionen sind immer der schlechteste Berater. Mhm. Also vielleicht auch da sich selber so zu polen, dass wenn man etwas aus Angst macht, dass man es nicht macht. Das ist einfach eine gute Regel. Ja? Weil meistens sind das dann die Kunden, die du aus Angst annimmst, zum Beispiel ja auch, egal zu welchem Preis, ja, die der Pain in the Ass sind. Ja. Also ich weiß das auch von meinen Solopreneuren, die sagen mir dann auch, ja, den Kunden, Steffi, den habe ich jetzt trotzdem angenommen, obwohl das nicht passt hat, aber das auch nicht. Aber den Umsatz wollte ich jetzt noch mitnehmen. Und ich so, ja, lass uns in 4 Wochen reden. In 4 Wochen wieder rein. Und wie läuft's? Boah, der unnervige Kunde. Boah, das habe ich eigentlich eh schon gewusst, Steffi. Boah, da. So, und ich so, okay, machen wir das jetzt noch einmal oder haben wir jetzt was draus gelernt? Nein, jetzt habe ich es eh gelernt. Okay, super. Ich sage auch immer, manches, da kann ich auch sagen, was ich will, ja, die machen das dann trotzdem. Das ist okay, ja, damit muss ich auch leben. Am liebsten würde ich immer für sie entscheiden, aber am Ende des Tages ist ja das Business von meinen Solopreneuren, ja. Also ganz so eingreifen kann ich dann doch nicht. Aber ich weiß halt auch immer, wie es ausgeht, ja. Ich weiß immer, schon wenn sie mir erzählen, was funktioniert und was nicht. Ich sage dann immer, du schau, kannst machen, aber so wird es ausgehen. Okay, ich mache es trotzdem nicht so, okay, aber ich habe es da gesagt. Ist ja schuld, ja. Deswegen, das eine. Also wie gesagt, Ängste, schweres Thema, würde ich auch immer sagen, auf jeden Fall zu einem Coaching gehen. Mhm. Weil Ängste überwindest du nicht so. Also ich kann jetzt zu dir sagen, hör auf, Angst zu haben. Ja, okay, super, okay, und jetzt so what, ja. Also ich glaube, das ist wichtig, ja, um auch zu verstehen, woher kommt die Angst, warum ist die Angst da. Das andere sind wirklich falsche Glaubenssätze. Und was ich immer wieder merke, ist so, dass man auch glaubt, je billiger ich mich hergebe, desto eher werde ich gekauft. Mhm. So, das ist jetzt zum Beispiel so ein Glaubenssatz, den höre ich wirklich oft und ich sage immer so, nee, leider nein, ja. Weil du dich ja, je billiger du dich anbietest, als absoluten Praktikanten positionierst, ja, oder du kannst dich halt als den super-duper Experten positionieren, ja, weil ein Experte würde sich ja niemals, jetzt nehmen wir irgendeine Range, ja, sagen wir mal 50 Euro Stundensatz, wäre halt ziemlich praktikantenmäßig. Sorry an alle Praktikanten, ja, ist kein persönlicher Angriff, aber wir haben alle mal angefangen, auch ich. Also das wäre jetzt so eher Praktikant und sagen wir mal, ich habe mich am Anfang angeboten um 250 Euro Stundensatz, ja. Mhm. Okay, würde ich sagen, ja. Habe mich dann gesteigert auf 500 hoch, habe ich dann auch mein Selbstbewusstsein gesteigert und das ist okay, ja. Weil wenn man gerade in der Selbstständigkeit anfängt, dann kannst du nicht das Selbstbewusstsein haben wie nach 3 Jahren. Geht einfach nicht, das muss man sich erarbeiten. Deswegen, ich finde, das ist okay, aber was man auf keinen Fall machen sollte, sich unter seiner Positionierung verkaufen. Mhm. Und 50 Euro ist ja wohl absolut unter meinem Wert, wenn ich 20 Jahre Expertise am Tisch bringe und dir deine Probleme innerhalb von 5 Minuten lösen kann. Also, ja. Und das ist vielleicht und das ist jetzt aber der nächste falsche Glaubenssatz. Und den drehe ich vor allem bei Freelancern radikalst um. Da ist immer so, naja, aber wenn man mich ja so quasi nur kurze Zeit kauft, dann zahlt man ja auch quasi weniger. Und ich denke so, hä? Ja, also letztens hat das auch ein Freelancer zu mir so gesagt, so quasi, naja, also wenn ich da jetzt nur statt 4 Stunden 2 Stunden im Monat verkaufe, dann zahlt der Kunde ja nur die Hälfte. Sag ich, nein, auf gar keinen Fall. Hä? Weißt du, da werde ich immer so angeschaut. Mhm. Und ich so, Moment mal, der Kunde kauft doch ein Ergebnis von dir. Und das Ergebnis ist dasselbe, ob du 4 Stunden oder ob du 2 Stunden brauchst, richtig? Richtig. Okay. Also den Wert, den ein Kunde bekommt, bleibt gleich, egal ob du jetzt 2 Stunden, 4 Stunden oder auch nur 5 Minuten brauchst. Richtig? Ja. Und ich so, okay, denk nochmal drüber nach, ob das noch immer Sinn macht. Also am Ende des Tages, glaube ich, das Wichtigste zu verstehen, wir verkaufen einen Wert. Und ich glaube, den Trick, den ich heute allen mitgeben kann, der bei meinen Solopreneuren immer halbwegs Wunder wirkt, ja, zu 90%, nicht bei allen, aber zu 90%, ist zu verstehen, dass man nicht den Wert an sich koppelt als Person, weil das auch sehr schwer ist. Weil was bin ich denn wert? In meiner Welt bin ich 1 Million pro Stunde wert. Mhm. Aber weißt du, man kann ja nicht verlangen. Aber die Frage ist, wie viel kann ich verlangen? I don't know. Ja, zum Beispiel, der Baulik hat mir gepostet, er verlangt 10.000 Euro, wenn du in 1 Stunde mal buchst. Ist das okay? Ziemlich sicher. Zu ihm kommen Millionenunternehmer. In Relation ist 10.000 Euro die Stunde ein Schnäppchen. Das ist eben die Frage und das ist genau das, was ich immer sage. Überlegt euch doch auch bitte, an welche Zielgruppe ihr verkaufen wollt. Natürlich, wenn, jetzt nehmen wir beim Beispiel, ja, wenn der liebe Herr Baulig, ja, an die Zielgruppe, ich habe mich gerade selbstständig gemacht, verkaufen würde, ja, die können sich keine Stunde um 10.000 leisten. Es würde auch nicht in Relation stehen. Und das ist das Riesenproblem, was viele nicht verstehen, dass sie sich erstmal mit ihrer Positionierung beschäftigen müssen, mit dem Problem, das sie lösen und wie teuer ist denn das Problem und dann in Relation einen strategischen Preis auswählen müssen, der den Mehrwert widerspiegelt, die Positionierung widerspiegelt und in Relation zur Zielgruppe steht. Und wenn man diese Formel hat, dann ist man auch richtig gut dabei meistens und man muss eben nicht überlegen, was ich wert bin als Person. Ja, das ist eigentlich die absolut auch falsche Frage.
So, jetzt ganz wirklich letzte Frage.
Letzte Idee.
Ja. Wir haben mit Sätze vervollständigen begonnen. Ich mag mit Sätze vervollständigen aufhören.
Okay, let's go.
Das hätte ich gern früher gewusst.
Oh, dass es Solopreneurship gibt.
Perfekter Abbinder. Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank. War wirklich ein cooles Gespräch. Hat mir voll taugt, dass wir uns so einmal gesehen haben. Alles Gute weiterhin.
Hat mich auch sehr gefreut. Danke dir für die Einladung.
Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir nach Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen PodCanvas Audit Worksheet aus den Shownotes runter und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.